Deutschlandfunk, Kultur heute.
Deutschland hat unzählige gute Köche und nur ganz wenige gute Wirte. Das sagte der Stuttgarter Sternekoch Vincent Klink einmal. Klingt zunächst einmal nach einem Understatement von einem Koch, dessen Restaurant die Wielandshöhe in Stuttgart schon seit Jahrzehnten mit einem Stern ausgestattet ist. Aber Klink meint es ernst. Er will sich als Wirt verstanden wissen, weil nur ein Wirt einen guten Blick für seine Gäste hat. Als Wirt habe er mehr gehört und erlebt als mancher Psychologe. Beim Essen, so Klink, falle bei den Menschen die Maske. Man blicke tief in sie hinein. Neben der Liebe zum Kochen kultiviert Klink viele andere Leidenschaften wie Bogenschießen, Musizieren, Malen und Verlegen. Gerade ist sein Buch »Ein Bauch spaziert durch Venedig« erschienen, das dritte innerhalb dieser kleinen Reihe. Innerhalb unserer sommerlichen Gesprächsreihe über die Kultur und ihr Publikum soll es heute also um kulinarische Genüsse gehen, die man am besten in Gesellschaft erlebt. Wir alle mussten unter Corona auf sie verzichten, auch Klinks Restaurant musste zweimal schließen. Was zur Folge hatte, dass der Gastronom zum ersten Mal nur für sich selbst etwas kochte. Wie hat sich dieses Kochen allein und nicht für Gäste auf ihn ausgewirkt? Das habe ich Vincent Klink zu Beginn unseres Gesprächs gefragt.
Also das Essen war genauso gut, aber für mich ist Haushaltskochen, das war gewöhnungsbedürftig. Also meine Frau hat mich da dauernd zusammengeschissen, weil ich zu viel Dreck gemacht habe. Und wenn ich halt koche, dann ist das schon so eine Art Trance. Und man hat ja als Berufskoch, jedenfalls in meiner Position, immer einen hinter sich, der das dauernd aufputzt. Und das war ja dann plötzlich nicht mehr der Fall. Und dann legte ich ein paar Tage da die Küche in Schutt und Asche. Und meine Frau, die kann gar nicht kochen, deswegen hat sie einen Koch rausgesucht. Und also habe ich gekocht. Und es war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich in der Privatküche gekocht habe. Und das ist ja wirklich schwierig. Also das muss man richtig lernen. Und das Schlimmste war eigentlich das Einkaufen. Ich habe noch nie eingekauft. Ich war noch nie in einem Rewe oder sonst. Und dann haben wir da vegetarisch gelebt. Und es war eine totale Umstellung. Aber es war letztendlich mein erster richtiger Urlaub im Leben. Weil mein Urlaub war immer nur 3-4 Tage. Länger konnte ich nicht weg. Weil ich eben mich als Wirt verstehe und die Gäste wollen mich sehen und bis Gott, und wie geht's, und wo kommt er her, und einfach ein bisschen Heimat anbieten. Das ist so mein Credo im Betrieb.
Hat die Pandemie denn auch, was das Essverhalten anbetrifft, für eine soziale Spaltung gesorgt, eine weitere? Also immerhin ist es ja wohl so, dass das Essen seit jeher auch ein Distinktionsmittel ist, so nach dem Motto, du bist, was du isst. Also findet soziale Abgrenzung immer mehr auch durch das Medium Essen statt? Die einen essen immer mehr Hummer und Champagner und die anderen Pasta Pronto von Miracoli?
Ja, also die Tendenz war aber vorher schon da zum Ursprünglichen. Also wir hatten einfach vor 10 Jahren oder da war dann Crossover und du musstest unbedingt Hummer Krabben aus Hongkong haben oder der Spargel aus Peru. Und es gibt ja heute noch Köche, die sagen, wir kaufen weltweit unsere Ware ein. Ich meine, das ist ja mittlerweile als idiotisch durchgedrungen bei der Bevölkerung, dass man in Deutschland die tollsten Sachen kaufen kann. Also zwar nicht nur im güldenen Schwabenland, sondern wenn Sie an das Umland Berlins denken, ist ja irre, was da in Brandenburg für Kleingärtner sind. Und weil ich will jetzt gar nicht von den Spreewälder Gurken reden oder Belitzer Spargel, da gibt es die tollsten Schafherden, Heidschnuck, Tod und Teufel. Das war ja früher eigentlich nicht der Fall. Die Entwicklung ist eigentlich sehr, sehr gut. Es gibt natürlich leider eine kleine oder weniger werdende Hälfte von Leuten, denen das nichts bedeutet, die, glaube ich, zu viel Werbefernsehen gucken. Das trennt, glaube ich, die Bevölkerung mehr wie alles andere.
Unternehmen Sie den Versuch, durch diese Wiederentdeckung des Ursprünglichen, sage ich mal, in der Küche auch ein anderes Publikum zu erreichen, das vielleicht eher Schwellenangst hat, in ein gewöhnliches Sternerestaurant zu gehen? Aber zu Ihnen trauen die sich vielleicht eher mit Schmalzbrot und einem schönen Riesling dabei?
Ja, also ich denke, viele gerade junge Gastronomen machen das falsch. Die kochen immer das, was die Kundschaft wünscht. Man muss seinen Geschmack selber so ausbilden, dass man sagt, das schmeckt mir und was mir schmeckt, kann ich auch kochen und das biete ich an. Und in dem Moment, wo man da was könnte dem Kunden denn noch Spaß machen, da kommt man ja letztlich in Teufels Küche. Da kommt dann ein solches Potpourri zusammen, der eine will so, der andere will gesäuertes Gemüse à la Japan und das und das. Und dann haben sie am Schluss keine Richtung und der Gast weiß am Schluss nicht, wo er hin soll oder was er. Weil es ist eigentlich viel besser, er kommt zu mir, da kriegt er halt das, ganz gewisse Spezialitäten. Und wenn er asiatisch will, dann kommt er eben nicht zu mir. Und das muss man halt hinnehmen, dass man nicht jeden Gast mitnehmen kann.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, ist das ja auch erstmal ein ganz einsamer Gedanke, den Sie haben. Sie machen sich Ideen oder Sie haben Ideen, was Ihren Gästen schmecken könnte, ohne sie direkt zu befragen. Ist das so was Paradoxes beim Kochen an sich, jeder und jedes erstmal für sich allein? Und dann führt der Genuss, wenn es gut läuft, einen zusammen am Tisch und sorgt für Gemeinschaft?
Wenn mir das schmeckt, wird's gekocht. Und wenn, also praktisch koche ich meine Lieblingsgerichte. Wer die nicht mag, Pech gehabt, Pech. Der ist halt weg. Jetzt geht die Individualität verloren. Und mit der Globalisierung kam ja mit der Zeit auch der Overkill. So global wollen wir es dann auch wieder nicht haben. Wir wollen auch ein gewisses Heimatgefühl. Und das kann man so ein behütet sein. Das kann man eigentlich ideal übers Essen, über das heimische Essen aufbauen.
Das Heimische liegt Ihnen, aber trotzdem lieben Sie es ja auch zu reisen. Gerade ist ein neues Reisebuch von Ihnen erschienen, das führt nach Venedig. Ist das auch eine Einladung an ein Publikum, das Sie so noch nicht kennen, das den Weg in Ihr Restaurant nicht findet? Oder sind das Eskapaden, die Sie auch brauchen und nicht nur das Publikum?
Das sind auch Vorlieben. Ich bin in Schwäbisch Gmünd aufgewachsen, mitten in einer italienischen Community. Und das ist mir einfach sehr vertraut, dieses ganze Italienische. Und jetzt zum Beispiel im Sommer, wir haben jetzt gerade einen unglaublichen Boom an verschiedensten Tomaten und Zeugs, was südlich ist, weil das wächst ja jetzt bei uns. Dann sagen ja viele, jetzt kocht er plötzlich Mediterraner. Ne? Überhaupt nicht. Ich koche halt jetzt Sommerküche. Und das ist eben nicht Sauerkraut hier und Knödel oder sonst was, sondern das ist Tomaten. Und dann haben wir von der Schwäbischen Halb, da gibt es Mozzarella und Käse. Das ist die Küche, die ich mag. Ich mag jetzt einfach, ich glaube 36 Grad haben wir heute Morgen, jetzt kein Sauerkraut. Ne? Also so sehr ich es liebe, aber nicht jetzt.
Was würden deswegen, Sie empfehlen für heute?
Momentan haben wir ein bisschen Überhang an Tomaten. Wir haben, glaube ich, 10 verschiedene Tomaten am Start. Die schneiden wir dünn auf, dann wird aus dem Saft, der da rausläuft, eine Olivenöl-Emulsion gemacht, dann kommt die da rein. Dann haben wir einen Ziegenkäse hier ganz aus der Nähe. Der wird aufgeschlagen, dass er ganz luftig wird. Da kommt also noch ein bisschen Ziegenmilch drunter, dass er nicht so fest ist, sondern nicht gerade wie Schlagsahne, aber relativ weich. Das kommt dann in die Mitte drauf. Dann haben wir vor dem Haus ein Basilikum wachsen. Und dann haben wir einen Stuttgarter, der in Hamburg auf kleinen Schiffen Fische einsammelt für uns und über Nacht uns schickt. Die sind noch richtig steif, fangsteif. Mein Buchhalter hat zwar geschumpft, Porto wäre bald so teuer wie der Fisch, aber das ist uns egal. Und unsere Kundschaft, da habe ich das beigebracht, dass das Essen eigentlich umsonst ist. Sie müssen nur das Personal zahlen. Und das ist also sehr teuer. Das ist halt so. Oder man kauft ja alles halb fertig und dann schmeckt es nicht so.
Ja, so ist das, wenn man beim Radio ist. Da braucht man mitunter eine gute Vorstellungskraft und Fantasie. Herr Klink, es gibt ja schon so viele Kochbücher und Kochshows. Trotzdem sind die Leute ja nur begrenzt, wieder zum Kochen zu bewegen. Also jenseits von schnell gebratenen und solchen Dingen, die man schnell in den Ofen schieben kann. Wie macht man aus einem Publikum, das wieder gerne isst, denn auch gute Köchinnen und Köche? Also sollte das in den Lehrplan wandern, eine Art Knödelkochkunde?
Also ich bin ja dafür, ab 3 Jahren gehört jedes Kind in die Kita, jedes. Und dort muss man bereits schon anfangen, mit Qualität zu kochen. Und das geschieht immer mehr. Bei den Eltern können die Kinder häufig das Genießen nicht mehr lernen. Und das müsste man dann eigentlich schon in der Schule lernen. Und ich bin dafür, dass ein Kind zum Beispiel 4 Gerichte einfach kann, nur 4. Gute Spaghetti kochen, wie man das richtig macht, wie man guten Salat macht mit Salatsauce, das war die Nummer zwei. Wie man meinetwegen Salzkartoffeln kocht und die dann einschwenkt. Nicht mehr, nur das. Und dann noch ein Kräuterquark dazu, das wäre das dritte Gericht. Und dann wie man vielleicht ein kleines Schnitzel brät, in Gottes Namen. Und wenn Sie das drauf haben, nur diese vier Sachen. Und das ist dann die Grundlage. Und wenn man das drauf hat, dann kann man ja immer noch einen Schritt weiter gehen. Und da muss man einfach ehrlich bleiben und einfach das machen, was man kann. Und was man nicht kann, lässt man bleiben. Also man kann im Kochen nicht alles können. Und es ist eigentlich eine wunderbare Beschäftigung. Und die Leute haben da so viel Freizeit. Tja, vielleicht eine Stunde weniger Fernsehen, das wird schon sehr bringen.
Der Sternekoch Vincent Klink über den Wert des Einfachen und Ursprünglichen in der Küche und die geteilte Freude am Genuss.